Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Jasmin Kröger. Hallo.
Gibt es ein richtiges Leben in Flaschen? Um diese Frage und mit noch mehr Wortspielen geht's im neuen Roman der Hamburger Kultfigur Rocco Schamoni. Titel: Pudels Kern. Inhalt: Schamonis punkige 20er in den 80ern Hamburgs. Was davon übrig ist, darüber sprechen wir gleich mit ihm. Erstmal rufen wir uns ins Gedächtnis, wie er klingt, von dem Album Musik für Jugendliche. Rocco Schamoni mit Der Weg hinab.
Auf den Weg hinab triffst du alle noch einmal. Sie gehen denselben Weg vom Berg hinab ins Tal. Erst wenn es runtergeht, wirst du sie wiedersehen. Kurz vor dem Tag triffst du alle noch einmal. Alte Freunde grüßen dich. Heute zum letzten Mal sieht man sich. Auch deine Feinde strömen herbei. Der Kampf war nicht umsonst. Nun sind sie frei. Namen kommen aus dem Nichts. Schatten springen in das Licht. Auf dem Weg hinab triffst du alle noch einmal. Sie gehen denselben Weg vom Berg hinab ins Tal. Erst wenn es runtergeht, wirst du sie wiedersehen. Kurz vor dem Tal triffst du alle noch einmal. Nichts ist mehr wichtig, so weit entfernt. Ein leerer Himmel über dir, unbesternt. Bilder fallen in den Schnee. Fremde Boote auf dem See. Springen in das Licht. Auf dem Weg hinab triffst du alle noch einmal. Sie gehen denselben Weg vom Berg hinab ins Tal. Erst wenn es runtergeht, wirst du sie wiedersehen. Kurz vor dem Tal triffst du alle noch einmal. Kurz vor dem Tal triffst du alle noch einmal. Kurz vor dem Tal triffst du alle noch einmal. Kurz vor dem Tal triffst du alle.
Da klingt er zugegeben gar nicht mehr so punkig, aber da ist er ja auch schon ein paar Jahre älter. Jugend-Tsunami, so nennt der Autor und Musiker Rocco Schamoni einst den Punk. Seine eigene Jugend und das Aufwachsen als Rebell in der Einöde hat er vor 20 Jahren in dem Roman Dorfpunks verarbeitet. Jetzt gibt's Teil 2, Pudels Kern. Schamoni nimmt uns darin mit in die 80er, meistens in Hamburg. Hier wurde zwischen Zivi, Dosenbier und in bester Gesellschaft, die goldenen Zitronen, die Ärzte, die toten Hosen, um mal ein paar zu nennen, aus Tobias Albrecht Rocco Schamoni. Der sitzt just in dieser Sekunde hoffentlich ebenfalls in guter Gesellschaft im Zug auf dem Weg in seine Wahlheimat Hamburg, weswegen wir kurz vor der Sendung gesprochen haben. Als erstes wollte ich von ihm wissen, welches Fahrgeschäft auf dem Hamburger Dom beschreibt Ihre Anfänge zwischen Punk und Kunst am besten?
Die Geisterbahn natürlich.
Warum?
Weil wir alle geisterbahnhafte Figuren waren zu dem Zeitpunkt. Wir waren ganz schön verbunden und zerschrabbelt.
Und man konnte auch Angst vor euch haben?
Natürlich. Wir haben ja viel mit Wunden und Narben und Aggressivität und Gewalt gearbeitet.
Aber dazu schöne Musik gemacht?
Nee, so schön war die gar nicht.
Ist es denn alles Nostalgie in Pudels Kern? Ein warmes Bad für Ex-Punks und Zeitzeuginnen?
Ich finde das gar nicht nostalgisch. Beim Durchgehen meiner eigenen Jugendtagebücher und meiner Kalender von früher habe ich gemerkt, wie traurig und kaputt und depressiv ich mit 19, 20, 21 Jahren gewesen bin. Und darin geht es in dem Buch, so ein bisschen die Suche nach der Urverletzung oder der Quelle des ganzen Schmerzes, die damals war. Das heißt, meine Jugend war eigentlich relativ unverklärt in dem Buch.
Steht aber Roman drauf. Warum diese Autofiktion und nicht Autobiografie?
Weil sich das besser verkauft.
Ist das so?
Nein. Also die Form ist, wenn man so will, ein Autobiografie. Roman, das muss man zusammennehmen in dem Fall. Ich habe eine Romanform gewählt. Es sind ja verschiedene unterschiedliche Elemente da drin, die ich da gegeneinander setze und so. Und es wäre falsch, das eine reine Autobiografie zu nennen. Aber es ist eine Mischform.
Ist aber auch Ihre Komfortzone, oder? Also wenn ich da an andere Projekte denke, dann ist ja genau diese Zone zwischen dem fiktionalen und realen Bezügen, wenn wir jetzt an Studio Braun oder auch an die semifiktionale Band Fraktus denken, da liegt was für Sie drin, würde ich sagen.
Ja, ich spiele gerne, also ich habe immer das Gefühl, ich muss der Welt gar nicht so unbedingt noch etwas hinzu erfinden. Ich glaube, dass mein Leben und das Leben derer, die mich umgeben, so viel anzubieten hat an Geschichte und Drama, dass es eigentlich ausreicht, das zu erzählen. Manchmal wird es ein bisschen aufbereitet oder ein bisschen dramatisiert, aber diese Geschichten erscheinen mir von ihrer Tiefe und von ihrer Lebendigkeit stark genug, um sie den anderen zu erzählen.
Wie war es denn, diese Tagebücher nochmal zu lesen? Ich musste gleich an eine Bekannte denken, die mal zu mir sagte, als sie den Keller ihrer Eltern ausgeräumt hat und auf ihre Tagebücher gestoßen ist, vor lauter Scham und in Schreck alles weggeworfen hat.
Ja.
Ist Ihnen das ähnlich ergangen?
Ja, beschämend, unglaublich beschämend, weil man so pathetisch ist in dem Alter und romantisch auch, aber vor allen Dingen pathetisch und unglaublich unglücklich und in sein eigenes Unglück verliebt und jammernd und heulend die ganze Zeit und es dreht sich nur um einen selber und wie schlimm es einem geht und so, das ist wirklich kaum auszuhalten, wenn man das liest.
Ich habe tatsächlich eine Stelle mitgebracht, vielleicht hören wir einfach einmal ganz kurz rein, darf ich Ihnen die geben zum Vorlesen?
Sehr ungern. Ja. Erst muss man richtig kaputt sein, muss in die dunkelsten Stollen gekrochen sein, dann hat man was zu sagen und kann vom Leben berichten. Soweit läuft alles nach Plan, nur sind die Genannten zeitgleich zu ihrem funkensprühenden Niedergang zu Weltstars geworden. Ich rede jetzt in diesem Fall von Leuten wie Sid Vicious oder zum Beispiel James Dean oder Elvis Presley. Ich hingegen bin nur die Schießbudenfigur vom Dorf hier am Markt. Ich habe nicht wirklich etwas zu präsentieren, habe keinen eigenen Stil, bin weder begnadeter Sänger noch Instrumentalist. Ich habe gehofft, ich sei eine krude Mischung aus Billy Bragg, Wild Billy Childish, Jonathan Richman und Ricky Shane. Aber in Wahrheit, das geht mir irgendwann auf, bin ich nur ein Witz, den ich mir selber ausgedacht habe. Und das Schlimmste daran, ich bin ein Witz, den so gut wie niemand versteht.
Wie gehen Sie heute mit dem inneren Kritiker um? Ist der leiser geworden nach etlichen erfolgreichen Projekten, Büchern, Songs?
Nee, das gibt dafür ein benanntes Syndrom, das heißt Impostor.
Mhm.
Das sind Leute, die sich selber nicht gut leiden mögen und ihr Werk und ihre Kunst auch nicht und sich eigentlich immer nur herabschätzen und immer die Angst haben, dass sie auffliegen, weil sie glauben, dass alles nur vorgespielt wäre. Und ich gehöre zu diesem Schlag. Also ich bin selber nicht besonders stolz auf das, was ich tue und getan habe, sondern denke immer, es ist alles eigentlich nichts wert.
Sie wollten auch vor allen Dingen kein Könner sein, schreiben Sie. Also das ist eine unheimliche Liebe dem Dilettantismus gegenüber in Pudels Kern. Ist das was mit dem Älterwerden sich verändert? Möchte man dann doch lieber einer von den Könnern sein?
Also ich wollte kein Profi-Musiker sein, der abgefuckt seine Soli runterwichst, wie man das so sagt. Deswegen habe ich diese ganzen Pat Metheny's und all die Miolas, die unglaublich schnell und perfekt Gitarre spielen konnten, immer verachtet. Und wir haben selber einfach nur 3 Akkorde gekonnt. Sie haben aber recht, das hat sich verändert. Wenn ich mir heutzutage Flamenco-Gitarristen angucke, dann bewundere ich deren Technik. Ich habe jetzt also nichts mehr gegen Könner. Aber ich kann trotzdem nicht so viel wie die und kann auch mit dem wenigen, was ich kann, nach wie vor gut leben.
Okay, man hatte dann irgendwann ein entspannteres Verhältnis zu den Könnern. Zu Beginn, da steht in Ihrer Karriere so eine Art Fun-Punk-Schlagerstar, eine Parodie. Der Punk, das schreiben Sie, und da hat sich auch ein gewisser Konsens gebildet, der gehört der Jugend. Ist das mit der Ironie auch so?
Nee, aber die Ironie war mein Schutzpanzer, um mich, hinter der ich mich verstecken konnte, wie eine Fremdsprache oder wie eine Rüstung. Und ich konnte mich nicht zugeben und ehrlich und offen sein, wie ich das jetzt kann und meine Schwächen zeigen, sondern ich habe mich versteckt, damit ich unangreifbar sein konnte. Und diese Rüstung konnte ich dann irgendwann mit vielleicht 40 oder 45 ablegen. Das haben mir übrigens Frauen beigebracht, dass diese Rüstung irgendwann nicht mehr notwendig ist. Und dass man dadurch vielleicht einen direkteren und unmittelbaren und vielleicht auch ehrlicheren Kontakt hinbekommen kann. Aber mit 20 habe ich das nicht anders gekonnt. Ich musste mich dahinter verstecken, weil ich so verletzlich war.
Ist das Autofiktionale vielleicht auch eine Art Schutzpanzer?
Also das Buch, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben.
Habe ich.
Das ist, empfinden Sie da drin einen Schutzpanzer? Ich gebe da alles drin zu. Ich bin da ziemlich ehrlich. Ich habe das Gefühl, dass da kein Panzer mehr zu spüren ist.
Das ist vielleicht aber auch leichter mit Dingen, die so lange her sind, oder?
Das ist richtig. Diese Figur ist so weit von mir entfernt, die ich mal gewesen bin, dass ich jetzt über diese Figur wie über eine Figur reden kann. Das stimmt. Wenn ich jetzt über mich selber vor 5 Jahren schreiben würde, wäre mir das unangenehm.
Mhm. Zeitlich bewegen wir uns in den 80ern in Hamburg. In den 90ern haben Sie mit namhaften Freundinnen und KollegInnen dort den Golden Pudel Club hochgezogen. Wenn Sie sich heute die Kulturlandschaft in Hamburg anschauen, also jüngst sind gestorben, der Wagenbau, das Fundbüro, was gibt es denn noch alles nicht mehr?
Molotow. Wird gerade kurz davor.
Ganz genau. Mhm. Wie blicken Sie da heute drauf? Ist die Kulturlandschaft Hamburgs dem Untergang geweiht oder haben Sie da Hoffnung?
Also Hamburg ist das Pfeffersack-Syndrom, was immer so beschrieben wird in Hamburg. Das gibt es nach wie vor sehr stark. Das heißt also, es gibt einen kleinen, sehr reichen Klüngel von Leuten, denen gehört ein Großteil der Stadt. Und die haben, wenn man so will, alle Brachen und alle kaputten, schrottigen Plätze, Areale und Häuser renoviert und zu teuren Eigentumswohnungen umgebaut und wahnsinnig viel Geld damit gemacht. Und irgendwie ist dieses ganze Versteck, das wir früher in den 80ern und auch in den 90ern in Hamburg, in St. Pauli noch finden konnten, verschwunden. Und jetzt werden diese Clubs alle geschlossen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können oder da Neubauten hinkommen und dann vielleicht Büros da reinkommen und so weiter und so fort. Das ist ein Drama, was in Hamburg gerade mehr auffällt als in anderen Städten. Ich weiß nicht, ob es in Leipzig ähnliche Effekte gibt. Das ist ja auch Gentrifizierung. Aber in Hamburg fällt das sehr stark auf. Und ich finde das auch wirklich, wirklich bedenklich gerade. Ich weiß nicht, was daraus wird. Wenn das Molotow jetzt auch noch schließt, dann wird es langsam eng.
Wäre denn diese Art von punkigen DIY-Treiben, die Sie da in Pudels Kern beschreiben, wäre das im heutigen Hamburg möglich gewesen? Wäre das denkbar gewesen?
Ja, aber nicht mehr in Nordhamburg, sondern solche Dinge passieren jetzt eher in quasi in Wilhelmsburg, in Harburg, in der Veddel, also in den Außenstadtbezirken, wo es noch so letzte Brachen gibt. In der Innenstadt ist das kaum denkbar mittlerweile.
Mit Projekten wie Studio Braun haben Sie fast ein eigenes Genre geprägt. Sie selbst sprechen da auch von der Hamburger Humorschule. Was ist die wichtigste Regel der Hamburger Humorschule?
Keine Pointen. Die saß, ne?
Ja. Okay, Tournee mit Ihrer semifiktionalen Band Fraktus, Heinz Strunk und Jack Palminger oder Lesereise allein?
Ist das eine Entscheidungsfrage?
Mhm.
Immer mit den anderen zusammen.
Ja, vermissen Sie die anderen?
Sehr. Ich muss ja ständig alleine auf Tour gehen und sitze immer in diesen Backstage-Räumen, in denen ich früher mit meiner Band saß und danach mit Fraktus und mit Studio Braun. Und da alleine zu sitzen ist, ich kann es nur mit Trist bezeichnen.
Letzte Frage. Wie weit entfernen wir uns tatsächlich von unseren Geburtsstätten? Meint, wie weit sind Sie entfernt vom Umzug zurück aufs Dorf?
Ich bin da ja schon. Eine Hälfte von mir wohnt schon wieder auf dem Land und die genießt das, dort zu sein, weil ich mittlerweile, es geht immer um die Frage Natur oder Kultur.
Mhm.
Und ich habe jetzt 40 Jahre lang nur in der Kultur gewohnt und jetzt freue ich mich auch wieder ein Bein in der Natur zu haben.
Sagt Ex-Punk, aber für immer Fun-Legende Rocco Schamoni. Gerade hat er die Fortsetzung von seinem Kultroman Dorfpunks geschrieben, Titel Pudelskern, erschienen bei Hansa Blau. Welches private Hühnchen ich noch mit ihm zu rupfen hatte, das erfahren Sie im Corso-Podcast. Den finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek und dort das Interview in voller Länge. Zur Entspannung gibt's jetzt Musik von dem Berliner Duo Tiflis Transit. Die haben für ihre Single Overstretch sogenannte ASMR-Sounds verwendet. Geräusche mit beruhigendem Charakter. Gut, weniger Punk geht's an dieser Stelle nicht, klingt aber trotzdem ganz nett. Alle Kriege werden zweimal ausgefochten. Das erste Mal auf dem Schlachtfeld, das zweite Mal in Erinnerung. So heißt es im Vorspann zu The Sympathizer, der HBO-Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans. Der Vietnamkrieg aus vietnamesischer Perspektive, produziert von einem der Helden Hollywoods, Robert Downey Jr., der darüber hinaus gleich in vier bizarren Nebenrollen auftaucht. Das klingt nach einer spannenden Mischung. Serienkritiker Julian Ignatovic, der hat die Serie geschaut und der verrät uns, ob diese großen Erwartungen erfüllt werden.
Oh wow, Dinner and a Show.
Da sitzt er, der vierfache amerikanische Albtraum, in Person von Robert Downey Jr., als erzkonservativer Politiker, als zynischer CIA-Agent, als rassistischer Uniprofessor und als aufgeblasener Drehbuchautor. Vier stark überzeichnete Figuren, die alles das verkörpern, was Amerika so great macht. Sie sitzen zusammen mit einem vietnamesischen Spion am Tisch und diskutieren.
I'll take an opportunity over an apology 8 days a week.
Doesn't sound like such a bad deal.
Looks like we just sealed the deal there.
Besser gesagt, Kultschauspieler Downey Jr. improvisiert, monologisiert.
Come on, calm down.
Klar, großes Rollenspektrum, mehrfach für den Oscar nominiert, dieses Jahr als bester Nebendarsteller gewonnen. Er ist die Hauptattraktion der Serie. Nicht nur eine Rolle oder zwei oder drei, nein, vier Rollen übernimmt der 59-Jährige und ist dazu auch noch Hauptproduzent von The Sympathizer. Der Plot basiert auf dem gleichnamigen Roman, für den der vietnamesisch-amerikanische Schriftsteller Viet Thanh Vinh 2016 den Pulitzer-Preis erhielt, und geht so. Zur Zeit des Vietnamkriegs spioniert ein namenloser vietnamesischer Doppelagent aus dem kommunistischen Norden die Amerikaner aus. Und er macht damit nach dem Krieg in den USA weiter. Dabei wird er nicht nur an den Rand seiner Tarnung gebracht, vom CIA-Agent Downey Jr., sondern er wird protegiert von seinem ehemaligen Uni-Professor Downey Jr., instrumentalisiert vom Politiker Downey Jr. und für einen Filmdreh über den Vietnamkrieg verpflichtet, eine Art Apokalypse Now unter der Leitung von, klar, Robert Downey Jr.
Excuse me, who are you?
Really? First words out of his mouth?
Bei so viel schauspielerischer Zur Schaustellung gerät die Handlung dann aber zwangsläufig zur Nebensache. Und genau daran hakt die Serie. Sie wird sozusagen, wie auch alle anderen Schauspieler, von Robert Downey Jr. an die Wand gespielt. Keine Frage, das ist gekonnt, gewitzt und herrlich selbstherrlich. Am Ende bleibt aber nicht viel mehr übrig als die Satirefiguren eines Mannes.
Despite my best judgment, I like this kid.
Mehr als Satire gelingt der Serie nicht. Anders als der Roman, der auch Spionagestory, Suspense und Politik in den Fokus rückt. In der Serie wird das alles nur, wie auch der eigentliche Hauptdarsteller, Hoa Suan De, Nebensache. Sogar die sonst so unverwechselbare Handschrift von Regisseur Park Chan-wook verwischt. Dabei ist der in seiner Vengeance-Trilogie oder neueren Filmen wie Die Frau im Nebel eigentlich ein Experte für wilden Genre-Mix. Das Paradoxe, was als Persiflage auf Hollywood und den amerikanischen Universalismus gedacht ist, gerät unter der erdrückenden Vierfachpräsenz des hochbezahlten Hollywood-Schauspielers Downey Jr. gerade zu einer Demonstration dessen. Da sind dann auch alle Beteuerungen, wie kollegial, umgänglich und hilfreich der Academy Award-Preisträger gewesen sei, eben nur Beteuerungen. The Sympathizer zeigt, dass zu viel Schauspielkunst auch zu viel des Guten sein kann.
Julian Ignatowitsch zur vermeintlichen Sensationsserie The Sympathizer. Schauspielkunst genau im richtigen Maß. Darauf lassen wir diese Ausgabe von Corso Kunst und Pop jetzt enden. Am Sonntag jährte sich zum 5. Mal der Todestag der Schauspielerin Bibi Anderson. Für welchen Film sie besonders im Gedächtnis bleibt, erzählt die Regisseurin Sophie Barth. Ich sag schon mal Tschüss. Am Mikrofon war für Sie Jasmin Kröger. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt Sophie Barth.
Schlussbild.
Alles ist eine gemeine Lüge und Betrug.
My favorite film.
Mein Lieblingsfilm ist Persona von Ingmar Bergman.
Was hast du da? Was versteckst du da unter deinen Händen?
There is this beautiful montage where
es gibt da diese wunderschöne Montage. Man sieht Liv Ullmann und Bibi Anderson im Profil. Sie schauen einander an und plötzlich werden sie eins. Man weiß in dem Moment nicht mehr, wer ist das Monster, wer das Opfer.
Ich für meinen Teil glaube, dass es einfach eine Inflation in Worten wie Leere, Einsamkeit, Entfremdung, Schmerz, Hilflosigkeit ist.
Der Film gehört zum inspirierendsten, was ich je gesehen habe. Und er hat auch so viele andere Filme beeinflusst, wie zum Beispiel Mulholland Drive. Jedes Jahr gibt's einen Film, bei dem ich mir denke, der ist bestimmt von Persona inspiriert. Der Schnitt von Bergman ist extrem mutig für die 60er Jahre und einfach extrem schön und ästhetisch.